Der wird übel zusammengeschlagen natürlich. Der wird in diesen Boxsack eingenäht und dann in diesem Boxsack quasi getötet und zusammengeschlagen. Ich sage schon mal, das Buch ist wirklich nichts für schwache Nerven. Das ist ein Hardboiled-Krimi, sagt man ja. Ne?
Okay.
So sagt man ja. Ne? Also wenn das wirklich hart ist. So, das ist so.
Das heißt also, die Leiche oder das Opfer hat vielleicht noch gelebt, als es in den Boxsack?
Ja, echt jetzt? Es hat noch gelebt. Er wird überrascht von diesem Clan und wird zusammengeschlagen schon, aber er lebt noch und er hört noch, wie der eine sagt, zunähen.
Es gibt so eine Phase, da bricht er dann auf nach London. Also er ist jetzt der Meinung, er muss jetzt nach London fliegen, erster Klasse. Und 3-4 Reihen vor ihm sitzt Andrew Fletcher von Depeche Mode.
Was? Ehrlich?
Hat er sich, glaube ich, eingebildet. Aber und Andrew Fletcher guckt ihn dann auch so an, hat irgend so eine Ledertasche dabei, guckt ihn an und er sagt, schreibt dann so, ja, noch nie hat mich jemand so angeguckt, so nach dem Motto, der weiß Bescheid über mich, so. Also der hat sich eingebildet, eben halt Andrew Fletcher von Depeche Mode würde da sitzen. Oder er steigt ins Taxi und Peter Gabriel ist sein Taxifahrer und fragt ihn, wohin? Ja, in irgendein Hotel, egal.
Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Hier ist Zweimal ein Buch.
Unser Jubiläum feiern wir heute.
Freuen wir uns drüber.
Ja.
War uns klar, dass wir das so lange machen. Ich glaube, 100 kriegen wir auch in jedem Fall voll.
Auf jeden Fall. Es gibt ja genug Bücher. Es
gibt genug Bücher.
Aber ob es so gute, so viele sensationelle Bücher gibt, ich weiß ja nicht.
Ja, das stimmt. Und in diesem Jahr waren viele gute dabei. Ich glaube, am Ende des Jahres machen wir auch irgendwas. Wir machen irgendwas am Ende des Jahres.
Wir sollten am Ende des Jahres das Buch des Jahres küren.
Oh.
Finde ich.
Oder? Jeder seins.
Jeder seins.
Ja. Okay. Uns würde ja interessieren, was ist euer Buch des Jahres? Schreibt uns das doch mal.
Das
unsere
mal
Facebook-Seite
toll.
Oder so. Ja. Das würde mich total interessieren. Vielen Dank übrigens für die Reaktion. So ein paar bekommen wir ja immer wieder. Auch von Verlagen. Interessante Interaktion haben wir mit denen, sage ich mal. Macht großen Spaß.
Ja.
Und weißt du, ich bin ja sonst auf der Buchmesse, auf der Frankfurter Buchmesse, die ja jetzt auch ausgefallen ist in diesem Jahr. Und mir fehlt das total.
Echt jetzt?
Ich merke, ja, mir fehlt das total. Ich bin ach, unsere Pizza ist fertig.
Starke Vibration, das Essen kann auch gut sein.
So, Pizza war lecker, weiter geht's. Was hast du mitgebracht?
Ich hab noch nie eine Pizza gegessen, wo Schinken und Salami übereinander gelegt wurde.
Ja, sonst wäre es auch zu wenig Fleisch.
Ja, aber übereinander, dass ich dachte, ja, das wäre getrennt.
Da geht man auf Nummer sicher. Das ist wie mit dem Alkohol. Ich kann auch ohne Alkohol lustig sein, aber ich gehe gerne auf Nummer sicher. Schlimm. Wir haben aber tolle Bücher mitgebracht.
Ja.
Also wir haben nicht dieses Niveau jetzt über die nächste gefühlte Stunde, sondern wir wollen über tolle Bücher sprechen. Also ich sag mal, wie er heißt. Michael Zokos.
Meiner heißt Thomas Melle. Ich sag mal so, das sind beides schon erfahrene Literaten, kann man glaube ich sagen, oder?
Nee, finde ich schwierig bei Michael Zokos. Ich
würde hat doch schon so viel geschrieben.
Ja, aber Literat weiß ich nicht, ob er das ist. Er ist in jedem Fall, hat er einen Instinkt dafür, was Leute wirklich fesselt und wo sie eine Seite nach der anderen umblättern müssen, ein Page-Turner. Man merkt, er hat sein erstes Buch zusammen mit Sebastian Fitzek geschrieben und das spürt man.
Ja.
Inhaltlich und handwerklich. Und Michael Zokos ist ein super Typ.
Finde ich auch. Ich hab ihn mal kennengelernt.
Ich auch, ja.
Und habe mich mal ein bisschen auch mit ihm unterhalten. Das war echt, ist echt so ein, das ist ja ein Hamburger, ne? Kommt ja aus Hamburg eigentlich.
Nee, aus Kiel.
Aus Kiel
er
sogar.
Ist Kieler.
Genau, er ist
ja.
Kieler, richtig.
Er ist Kieler.
Richtig,
genau. Und spricht auch so, ne? Schön Hamburger, ein bisschen Norddeutsch. Aber er hat lange in Hamburg gearbeitet, insofern hast du recht, im UKE.
Richtig, genau.
Ja? Er ist Gerichtsmediziner, das können wir schon mal sagen. Und sein neues Buch heißt Zerrissen.
Er nimmt Menschen auseinander.
Er nimmt Menschen auseinander und es wird sehr detailliert beschrieben. Also ich kann jetzt schon mal sagen, das ist kein Buch für schwache Nerven.
Ich habe gerade Wassertropfen auf den Kopf bekommen.
Es fängt an zu regnen.
Es gibt's doch gar nicht.
Was ist denn heute los? Zerrissener Pott. Der 20. ist schwierig.
Ja.
Komm, wir gehen in Deckung.
Ja, wir müssen in Deckung gehen. Also bis gleich.
Ja, so. Ich kann schon mal sagen,
Das ist hart, das Buch. Sehr hart sogar.
Ja, klar.
Das erwartet man auch von ihm nicht anders.
Natürlich.
Wenn man ihn ein bisschen kennt aus Talkshows und aus anderen Verfilmungen. Er ist ja oft auch Experte für Gerichtsmedizin. Da weiß man auch, warum das so ist.
Ja, mein Buch ist auch ziemlich hart.
Ja, aber anders, ne?
Aber total anders, ja. Thomas Melle, Die Welt im Rücken. Thomas Melle schreibt hier ganz offen und ganz ehrlich und sehr intensiv über seine Erkrankung. Er ist manisch-depressiv. Mein ehemaliger Mitbewohner, ich habe ja mal in einer WG gewohnt,
ja.
Der hatte mir irgendwann über WhatsApp ein Foto geschickt mit dem Buchcover.
Ach, ist das schon älter ein bisschen?
Ja, musst du lesen, hat er geschrieben.
Ach.
Ja, ja, ein Bekannter von mir, der hatte auch kommentiert auf Facebook, könnt ihr übrigens auch mal raufgucken auf unsere Facebook-Seite.
Ja.
Der sagte auch, so liegt bei mir seit 3-4 Jahren schon auf dem Nachttisch ungelesen. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, es kommt vor. Da liegen dann so Bücher. Ja.
Und weil aber mein Mitbewohner, das ist für mich so eine sichere Quelle. Ne? Wenn der mir ein Buch empfiehlt, dann weiß ich, okay, dann wird das wohl schon gut sein.
Ja, ja. Ist interessant, dass du ein Buch über manische Depression, würde ich jetzt mit dir nicht in Verbindung bringen, dieses Thema zumindest nicht.
Ich weiß, als wir damals noch zusammen in der WG gewohnt haben, zusammen in der WG waren, so die Frage immer so, na, wie geht's? Und so haben wir immer so, haben wir auch immer so damit gespielt so ein bisschen. Ich habe immer gesagt, ich bin gerade in meiner Hochphase, alles super.
Oh Gott. Das ist ja hart. Es ist halt so ein ernstes Thema, ne? Das fällt echt schwer, darüber Witze zu machen.
Sollte man nicht, aber er hat wirklich schreckliche Sachen gemacht.
Und das steht da auch drin in dem Buch.
Da steht da alles drin. Also das schreibt da so ganz offen. Vielleicht können wir gleich da noch ein bisschen intensiver einsteigen.
Ich finde das Cover übrigens sehr schön, wenn ich das sagen darf, weil jetzt, wo ich dir ein bisschen zugehört habe, da geht er auf einem Drahtseil von unten fotografiert und man sieht ihn da, aber sieht er ja auch in den Shownotes, das Buch. Finde ich eine schöne Metapher dafür, glücklich auf einem Seil zu tanzen, aber der Abgrund immer sehr präsent. Finde ich ein schönes Bild. Ich mag sowas. Ich mag solche Bilder, die einen Inhalt aufnehmen. Wenn du jetzt dieses Cover, ne, weil wir jetzt über Cover gesprochen haben. Interessant finde ich übrigens, bevor du das Cover analysierst und mir sagst, was du da siehst, dass wir beide diesmal ein Buch mitgenommen haben, was einen total wahren Hintergrund hat. Also bei dir ja wirklich eine Biografie. Und bei Michael Zokos in dem Buch Zerrissen sind es auch wahre Kriminalfälle. Das ist ja ein sogenannter True Crime Thriller, wo er wahre Begebenheiten miteinander
verknüpft. Es gibt Genre inzwischen, das ist
unglaublich, irre. Ja. Weil das ist halt ein wahnsinnig beliebtes Genre. Und Michael Zokos ist halt einer der erfolgreichsten in diesem Gebiet. Du guckst so hilflos zur Kellnerin. Wollen wir ein Bier bestellen?
Ja, das können wir machen.
Ja. Du musst ja aber hingehen. Warte, ich gehe da hin.
So.
Wir sind umgezogen. Wir haben das Gefühl, wir nerven euch mit unseren Nebengeräuschen. Deswegen haben wir einmal den Platz gewechselt. Jetzt sitzen wir in einem Strandkorb zusammen. Wie ein verliebtes Ehepaar.
Mit Blick auf den Kanal.
Ja.
Mal gucken, ob noch Schiffe vorbeikommen.
Ja, genau. Wir waren aber stehen geblieben bei Michael Zokos Zerrissen mit diesem Cover.
Richtig. Also ich habe das Gefühl, man sieht eine verschwommene, nackten Oberkörper und da ist ein Riss drin, also als wäre der aufgesägt worden, dieser Körper. So sieht das aus.
Ja.
Oder ist das...
Es ist ein Boxsack, wo eine Leiche eingenäht worden ist und die ist zugenäht worden.
Was?
Ja.
Wer kommt denn auf sowas?
Das ist eben genau der Punkt, den du ansprichst. Michael Zokos erzählt ja wahre Geschichten. Er baut daraus einen Plot für seine Thriller und in dem Fall ist es natürlich so, dass natürlich sind alle Namen geändert und es ist auch dann schon noch ein bisschen anders. Aber die Grundverbrechen, die in diesem Buch vorkommen, sind alle so passiert. Es gibt eine ganz furchtbare Kindesmisshandlung in diesem Buch. Das ist ganz schlimm zu lesen. Aber es gibt auch eben diese Geschichte um diesen Typen im Boxsack. Und so fängt das Buch eigentlich auch an. Ist ein Typ, der wird verfolgt.
Ja.
Es stellt sich hinterher heraus, das ist ein libanesischer Clan. Das spielt in Berlin, das Buch. Und es ist der vierte Band über den Gerichtsmediziner Dr. Fred Abel. Und es gibt schon drei. Damals hat er gesagt, er wird keinen vierten mehr schreiben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das lief so gut, dass der Verlag dann gesagt hat, komm, mach nochmal einen vierten. Und er hat das gemacht. Die sind ja auch alle sehr erfolgreich, weil man natürlich das immer mit diesem Gefühl kauft zum Buch, das, was da drin steht, ist einfach die Wahrheit. Er ist Gerichtsmediziner, der nimmt kein Blatt vom Mund, der beschreibt sehr ehrlich, was in seiner Gerichtsmedizin tatsächlich passiert. Übrigens ist er kein Pathologe. Pathologen untersuchen ja Hautfetzen, Hautstücke.
Ja.
Von lebenden Menschen vor allem.
Ja.
Und er ist Gerichtsmediziner. Er untersucht ausschließlich Menschen, die eines unnatürlichen Todes auf seinem Tisch landen, wie er das sagt. So.
Ich dachte auch Pathologe. Aber weißt du, das ist wieder das Fernsehen, ne?
Ja, das sind die Tatort-Krimis,
ja.
Die er unter anderem berät. Er ist ein Freund von Jan-Josef Liefers auch.
Ja.
Und er berät den Münsteraner Tatort auch. Und das kommt halt so vor, dass Jan-Josef Liefers ihn manchmal anruft und sagt, oh, hier, guck mal, hier mein Drehbuch, stimmt das eigentlich? Kann man das so sagen? Der spielt ja einen Gerichtsmediziner. Und Michael Zokos sagt dann jedes Mal, nee, das kann man nicht machen und das kann man so nicht machen.
Und dann machen sie es aber trotzdem, ne?
Genau, und dann ja, sieht klar. Er das und dann sagt Michael Zokos aber auch, ja, das ist natürlich auch besser für die Handlung, Verständnis so. Ja. Weil er wird das in seinen Büchern, glaube ich, nicht anders machen.
Ja.
Sonst funktionieren natürlich diese Plots nicht. So.
Ist ja komischerweise immer noch der erfolgreichste Tatort der Münsteraner, ne? Verstehe ich gar nicht.
Verstehe ich auch
nicht. Mich nervt das total.
Mich nervt das auch total.
Das ist so ausgeartet mit diesen Albernheiten.
Ja.
Das war mal, früher war es gut, da wurden diese leichten, witzigen Dialoge so nur so untergehoben.
Ja. Ja.
Und jetzt ist das so in den Vordergrund.
Ich gucke das aber gar nicht.
Und es ist auch nicht witzig.
Nee, finde ich auch nicht.
Ich finde den Stuttgarter Tatort inzwischen sensationell. Und den Dortmunder.
Der
da
Dortmunder
ist ja auch so ein Irrer, ne?
Der Dortmunder ist wirklich sensationell.
Ja, der ist, glaube ich, auch
manisch. Und ich fand auch früher den Kieler super.
Ja.
Müssen wir als Schleswig-Holsteiner ja mal sagen. Der ist so normal geworden, der Mehlberg.
Ja.
Der sagt nicht mehr, wer stört oder so, wenn er ans Telefon geht, sondern er meldet sich nochmal. Und es ist so, er ist jetzt so beliebig geworden. Das finde ich schade. Weil ich den toll finde, Axel Mehlberg.
Es gibt so eine tolle Szene mit Axel Mehlberg. Er fuhr ja früher so einen alten Passat.
Ja, genau, kenne ich.
Und dann weiß ich, da muckt sein Auto wieder rum. Er steigt aus, mitten auf der Landstraße. Zieht seine Waffe und erschießt seinen Passat. Das fand ich ganz cool.
Das finde ich auch lustig. Aber das kommt heute, glaube ich, nicht mehr vor. Das wird alt sein, die Szene.
Ja, die ist alt, aber noch nicht so wahnsinnig alt.
Ja.
Also es ist jetzt, vielleicht lass es 3-4 Jahre her sein.
Ja.
Egal. Kommen wir doch zurück zu
Michael Zokos. Ich kann jetzt ja vielleicht erstmal erzählen, dieses Opfer aus dem Boxsack. Bei einem alten Freund von ihm, der ein Boxstudio hat und der auch so ein bisschen untergroundmäßig unterwegs ist, wenn man ein Boxstudio hat, ist man das vielleicht auch. Ich will ja niemandem zu nahe treten, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon irgendwie da. Boxkeller hat immer was Verruchtes. Diese Leiche wird natürlich gefunden und landet auf seinem Tisch. Und das ist natürlich jetzt Michael Zokos, weil es kaum jemanden gibt, der sich so genau damit auseinandergesetzt hat und so genau weiß, wie man eigentlich einen Menschen zerlegt, um rauszufinden, was ist tatsächlich passiert. Was ist die Todesursache? Weil darum geht es ja. Oft sind es ja auch Leute, die bei ihm landen, die haben vielleicht Selbstmord begangen. Aber es ist irgendwie unnatürlich und er wird untersucht. Und manchmal gibt es dann auch keinen Mörder. Im Übrigen sagt Michael Zokos auch, dass die schlimmsten Verbrechen, die kann man gar nicht aufschreiben. Es ist so schlimm, was tatsächlich passiert. Also er kommt, es ist hier relativ dunkel hier. Ich werde jetzt einmal meine Handytaschenlampe anschalten, um das vorzulesen und das versuchen irgendwie hinzubekommen. Also du musst dir vorstellen, dieser Typ aus dem Box.
Soll ich sie halten sonst?
Nö, so ist okay.
Ja.
Und der liegt da jetzt und er nimmt ihn auseinander mit einem Kollegen zusammen, Dr. Fried Abel. Bei der inneren Leichenschau, der Untersuchung aller inneren Organe nach ihrer Entnahme aus Kopf-, Brust- und Bauchhöhle sowie des Skelettsystems und der Muskulatur des Toten zeigten sich neben Zerreißungen von Leber, Nieren, Milz und einem Abriss des Dünndarms von seiner aus Weichgewebe bestehenden Befestigung im Bauchraum Frakturen aller Extremitätenknochen, abgesehen vom linken Wadenbein und rechten Oberschenkelknochen. Der Schultergürtel des Mannes war regelrecht gesprengt und das linke Schlüsselbein offen frakturiert. Die schweren Gesichtsverletzungen hatten zu Frakturen des Ober- und Unterkiefers und der Mittelgesichtsknochen geführt, wobei letztere erst zur Darstellung kam, nachdem Sektionsassistent Vogel zunächst die Kopfschwarte durch ein Ohr zum Ohr verlaufenden Schnitt gelöst und sie einschließlich des darunterliegenden Weichgewebes wie eine Badekappe bis unter die Kinnspitze heruntergezogen hatte und dann die Gesichtsknochen von der Stirn beginnt frei präpariert hatte, indem er die gesamte Haut des Gesichts mitsamt Unter Hautgewebe wie eine Maske mit dem Sektionsmesser von den Knochen abschälte.
Alter Schwede.
Ja, das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Aber genau das ist sein tägliches Handwerk. Und darüber erzählt er eben. Der wird übel zusammengeschlagen natürlich. Der wird in diesen Boxsack eingenäht und dann in diesem Boxsack quasi getötet und zusammengeschlagen. Ich sage schon mal, das Buch ist wirklich nichts für schwache Nerven. Das ist ein Hardboiled-Krimi, sagt man ja. Ne?
Okay.
So sagt man ja. Ne? Also wenn das wirklich hart ist. So, das ist so.
Das und heißt also, die Leiche oder das Opfer hat vielleicht noch gelebt, als es in dem Boxsack? Ja,
es hat noch gelebt. Es fängt nämlich damit, es fängt mit diesem Opfer, also es gibt, im Grunde gibt es zwei Anfänge, es gibt zwei so Dinge, über die zweite erzähle ich auch gleich nochmal. Er wird überrascht von diesem Clan und wird zusammengeschlagen schon, aber er lebt noch und er hört noch, wie der eine sagt, zunähen. Und dann wird er halt in diesen Boxsack eingenäht.
Wieso, woher weiß er das denn?
Das hört er ja noch. Das ist ja die Geschichte. Da ist er ja da ist er ja der Erzähler in dem Fall. Ne? Das ist nicht aus seiner Sicht geschrieben, natürlich
ja,
nicht.
Ja. Aber wie konnte Zorkos denn feststellen, dass die Leiche in dem Boxsack, dass der Mensch vorher noch gelebt hat, als er eingenäht wurde? Also konnte er das erkennen?
Sowas kann er erkennen. Ich muss dazu eine Sache über Michael Zorkos erzählen. Kurz. Wie du weißt, schreibe ich ja selber Krimis. Und ich musste für mein letztes Buch herausfinden, ob ein Gerichtsmediziner sehen könnte, wenn ein abgetrennter Finger von einem lebenden oder einem bereits verstorbenen Menschen abgetrennt worden ist. Und ich habe darüber im Internet nichts gefunden. Und weil ich Michael Zorkos schon mal interviewt hatte und seine E-Mail-Adresse...
Auch im Darknet nicht?
Nein, da weiß ich nicht, wie man da reinkommt. Keine Ahnung. Ich habe dann, weil ich diese E-Mail-Adresse von Michael Zorkos hatte und ich echt nicht wusste, wie ich weiterkomme, habe ich ihm eine E-Mail geschickt und geschrieben, ja, vielleicht können Sie mir das hier irgendwie sagen. Dann schrieb er sehr kurz zurück, er sei gerade im Urlaub, hätte überhaupt keine Zeit und was glaube ich, wie viele Anfragen da kämen. Also das, womit ich eigentlich auch gerechnet hatte. Es war trotzdem nett. So.
Ja.
Aber bestimmt auch. 10 Minuten später hat er mir eine sehr lange Mail geschickt, wo er mir genau erklärt hat, warum genau das funktioniert. dass man es tatsächlich sehen kann. An dem Blut, was untergelaufen ist. Und dadurch kannst du halt erkennen, dass der Mensch tot war. So.
Das hat deinen Roman gerettet.
Ja, das hat tatsächlich meinen kompletten Roman gerettet. Und das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe das auch hinten in mein Buch geschrieben. Das ist in dem Versuchung à la Provence. Habe ich hinten ins Buch reingeschrieben und ihm jetzt auch, als ich ihn ein nächstes Mal anlässlich dieses Buchs treffen durfte, habe ich ihm das auch geschenkt, das Buch. Und er hat mir seins gegeben, ich ihm meins und jetzt haben wir beide gegenseitig unsere Bücher gelesen. Michael Zorkos ist natürlich deutlich erfolgreicher als ich, das muss man auch sagen. Und das ist auch okay. Ich kann diese Faszination auch verstehen. Sebastian Fitzek hat ja auch so viele Fans. Mit dem ist er auch sehr gut befreundet. Das ist vom Stil her ähnlich. Also wer Sebastian Fitzek mag, wird auch mit Michael Zorkos was anfangen können.
Toller Film übrigens, Abgeschnitten.
Ja, das ist ja auch von den beiden.
Von
Fitzek und Zorkos zusammen.
Ja, toller Film.
Das war ihr erster Film. Ich mit Moritz Bleibtreu.
Lars Eidinger, glaube ich, auch, ne?
Ich dachte, Moritz Bleibtreu. Nee, ist das Lars Eidinger?
Ja, Bleibtreu.
Ist ja ein paar Jahre her.
Und bei mir. Und ich glaube, Lars Eidinger spielt da diesen Irren da.
Ja, ja.
Sensationell.
Sensationell. Es gibt noch eine zweite Geschichte, die sich durch dieses Buch zieht. Natürlich ist es einmal diese Kindesmissbrauchsgeschichte, das ist auch die Hauptgeschichte des Buchs. Da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Die andere Geschichte, die dort anfängt, ist, dass es gibt beim UKE, das hat er auch wirklich so erlebt, im UKE wurde eine Leiche nachts angeliefert.
Aha.
Und tagsüber sind da natürlich Ärzte, ist da normales Personal, aber nachts sitzt da halt ein Medizinstudent und übernimmt den Nachtdienst, weil das nicht so oft vorkommt, dass eine Leiche nachts angeliefert wird. Wenn das aber passiert...
Das hätte ich jetzt anders. Ich dachte, die kommen alle nachts.
Im Krimi vielleicht. Bei Jan-Josef Liefers. jedenfalls wird diese Leiche angeliefert und das ist das Übliche. Er nimmt diese Leiche an, legt so ein weißes Tuch darüber, fährt mit ihr in den Fahrstuhl, verabschiedet sich und plötzlich bewegt sich was unter diesem Tuch. Er sieht, dass sich der Brustkorb hebt und senkt. Ist natürlich traumatisch.
Ja.
Der muss den Schock seines Lebens gekriegt haben. Ich habe Michael Zorkos gefragt, wie geht's diesem Typen? In dem Buch spielt er natürlich, also spielt eine Figur mit, die das auch erlebt. Und er erzählt, dass es tatsächlich so passiert. Und dem geht es aber heute total gut. Das war ein normaler Medizinstudent. Der ist dann doch kein Arzt geworden. Der hat irgendwas anderes gemacht. Aber hat das auch gut verwunden. Ich glaube, das wird nicht jedem so gehen. Ich glaube schon, wenn du runterkommst in diesen Keller, wo diese ganzen Leichen sind und die da reinschieben musst und dann siehst du, der lebt noch. Und Michael Zocker sagt auch, der wäre dann da unten natürlich gestorben, weil es ja viel zu kalt ist. Es gibt auch eine zweite Reihe von Michael Zocker. Es gibt einmal diese zerrissenen Bücher mit Dr. Fred Abel. Und dann gibt es die Geschichte eines weiteren Gerichtsmediziners, die spielt immer in Kiel. Und da gibt es eine Geschichte auch in Itzehoe. Und da hat er mir darüber erzählt, weil er sich hier im Norden auch ganz gut auskennt, hat er mir erzählt, dass hier auf der A23, also auf der Autobahn Richtung Dithmarschen, vor kurzem auch ein Unglück war und eine Frau überlebt hat, obwohl sie für tot gehalten. Also die ist für tot gehalten worden, die ist auch eingeliefert worden und dann hat sie noch überlebt. Ist dann 3 Tage später allerdings wirklich verstorben. Genau wie diese, wie derjenige, der hier eingeliefert wird, ja. Auch. Also, ein Buch, was sehr ins Detail geht, das konnte man, glaube ich, an dieser Passage auch merken, ja, die ich vorgelesen habe. Das ist natürlich ein Großteil des Buchs. Da kennt er sich aus, da ist der natürlich voll zu Hause. Und er kann natürlich auch so denken, der hat so viel, der weiß, wozu Menschen in der Lage sind, was sie tun und erzählt darüber. Und wenn du dann so weißt, dass die schlimmsten Geschichten da gar nicht drinstehen, dann kann einem auch manchmal Angst und Bange sehen, was für sein werden, was für Psychopathen durch unsere Welt laufen.
Das also, kann man wohl sagen.
Ein hartes Buch, zerrissen von Michael Zock, ist der 4. Teil. Man kann das einfach mal lesen, wenn man Lust hat, was wirklich Hartes, wirklich Hartes zu lesen. Und wenn man sich vorstellt, der Mann hat 300.000 Leichen gesehen in seinem Leben. 300.000.
So viel.
Da fragst du dich, ich habe ihn extra nochmal gefragt, ist das wirklich so? Und er meinte, ja, weil er in Thailand war, als der Tsunami war und eine Massenidentifikation gemacht hat. Ja. Also er hat schon vieles gesehen. Es gibt übrigens noch ein gutes Buch, weil wir jetzt gerade so über diese Irrtümer gesprochen haben. Das finde ich fast noch besser. Sind Tote immer leichenblass, heißt das. Das ist auch von Michael Zorkos.
Ja.
Und das behandelt Irrtümer. Also Dinge,
ach so, ja,
wo wir denken, das ist Quatsch. Und wenn er sagt, wenn er einen Tatort sieht und dann werden nachts die Angehörigen zur Identifikation in das Leichenschauhaus geholt, das würde nie im Leben passieren. Kein Mensch würde nachts jemanden im Leichenschauhaus identifizieren. Meistens werden die ohnehin nicht identifiziert. Das ist gar nicht mehr nötig, weil man über DNA-Proben und so weiter das eh herausfinden kann. Und oft sind die natürlich auch im Zustand, wo man das den Angehörigen gar nicht antun kann.
Stimmt, wie oft haben wir schon diese Szene gesehen, ne?
Ja.
Die Mutter kommt dann runter in den Keller und dann wird da...
Möglichst noch im Schlafanzug.
Genau. Und dann wird das Leichentuch zur Seite gesetzt. So, ja, sie ist es.
Ja, genau.
Ja, ich finde, darauf könnte man auch endlich mal verzichten. Dafür wissen wir jetzt auch zu viel. Ne?
Dafür wissen wir zu viel und Michael Zorkos ist da auch echt ein Aufklärer, muss ich sagen.
Hoffentlich hört das irgendwann mal auf. Das wäre mal cool. Das wäre echt mal cool, wenn sich das jetzt endlich mal ändern würde. Ne?
Ja, wenn einfach mal das realistisch erzählt werden würde.
Ja.
Aber wäre es dann noch so spannend?
Weiß ich nicht, aber dann müsste man vielleicht auch den Tatort Münster einstellen.
Ja, vielleicht. Wir wollen mal nicht zu viel Bashing machen. Es gibt zu viele Fans davon.
Ja, es gibt Millionen von Fans. Die ist immer wieder
der erfolgreichste Tatort.
Ja. Neben uns wird übrigens die ganze Zeit telefoniert, falls euch das genauso stört wie mich.
Nicht durchdrehen. Ganz ruhig bleiben musst du
jetzt. Kann ich echt ausflippen. Ey. Warum muss man jetzt irgendwie auf Lautsprecher die ganze Zeit da telefonieren?
Und womöglich noch zu zweit am Tisch sitzen.
Ja.
Heute ist der Tag der Umzüge, glaube ich. Überall zu laut und irgendwie alles ein bisschen stressig. Aber wir kommen damit klar. Kommen wir also zu deinem Buch, Sven. Was hast du gelesen?
Das ist von Thomas Melle, Die Welt im Rücken. Das ist ein bisschen anders als seine anderen Bücher, weil er schreibt hier tatsächlich über seine eigene Erkrankung. Er ist manisch-depressiv. Das ist die Krankheit kannte ich bis dahin nur vom Hörensagen. Also wurde mir immer als sehr unheimlich und extrem wesensverändernd geschildert. Und Thomas Melle ist jetzt einer, der da jetzt überschreibt in diesem Buch, Die Welt im Rücken.
Ist also kein Roman, sondern seine wahre Geschichte.
Genau, das ist sehr, sehr biografisch und er schreibt also darüber, wie er zum ersten Mal an dieser Krankheit erkrankt. Da ist er ja so 24 Jahre alt. Er ist ja Baujahr 75, also ist jetzt so, muss jetzt so 45 Jahre alt sein. Und war eben halt da vergleichsweise jung mit 24. Irgendwas im Internet hat das Ganze getriggert. Er war irgendwie im Internet unterwegs und dann plötzlich fing das an. Also das kam quasi so aus dem Nichts. Also wenn ich mich richtig auch erinnere, hat es auch in den Jahren zuvor nicht mal irgendwelche Andeutungen gegeben, dass so etwas mal ihn heimsuchen könnte, sondern tatsächlich, er war im Internet unterwegs und dann ging das los.
Und was ging genau los? Hat er das beschrieben?
So ganz detailliert kann das auch nicht erzählen, weil er sagt auch selber, mich hat da irgendwas getriggert, als ich im Internet war. Irgendetwas war da. Ich glaube, er kann sich da selber gar nicht mehr dran erinnern. Ich hoffe, ich tue ihm jetzt nicht Unrecht, weil ich jetzt aus der Erinnerung heraus schildere, aber habe das jetzt nicht ganz genau so ausgearbeitet. Ich wusste auch nicht, dass du so intensiv das danach jetzt fragen würdest.
aber nee, dann brauchen wir es ja auch nicht. Aber bipolar heißt ja entweder zu Tode betrübt, also depressiv, oder komplett euphorisch. Ne? Ich habe mal irgendeinen so Film mit Richard Gere, glaube ich, gesehen. Da hat der genau dieses Krankheitsbild gehabt und war eigentlich die ganze Zeit über unbrauchbar für die Gesellschaft. Entweder total depressiv, dass du gar nicht mit ihm sprechen kannst, oder so drüber und so euphorisch mit allem, dass auch kein normales Miteinander mit ihm möglich war.
Finde ich ja spannend, dass Richard Gere diese Figur gespielt hat.
Ja, und das hat er ganz gut gespielt, muss man sagen.
Ja.
Ich erinnere mich, wie er einmal so durch so ein Opernhaus, total wild dirigierend, hat es ihn vom Sitz gerissen, dieses Orchester, und da ist er so nach vorne gegangen und hat das mit dirigiert. Ich weiß immer nicht mehr genau, wie der Film heißt, aber man kann das ja parallel mal nachgucken.
Ach krass, müsste ich mir unbedingt mal angucken.
Ja, aber das ist sehr gut.
Ja, das geht tatsächlich so in die Richtung. Also bei ihm war das jetzt auch so, also er steigt ein eben halt mit seinem Schub, als er diesen Schub hatte, als er in diese Euphorie reinkatapultiert wurde. Und das äußerte sich bei ihm in einem tierischen Bewegungsdrang. Also er beschreibt das so, dann kocht der Gehirnstoffwechsel über und der Mensch rastet aus. Die Krankheit macht ihn zu einem freien Radikalen. Also und das ist in dem Fall dann auch so, offenbar ist es auch nicht möglich, jetzt diese Hyperaktivität zu nehmen und in Kunst zu kanalisieren, also irgendetwas damit zu machen. Also mich hat das so ein bisschen erinnert an Benjamin von Stuttgart-Barre, als er über seine Kokainsucht geschrieben hat. Das war ja in diesem Lindenberg-Buch.
Panikherz, genau.
Ja, Panikherz.
Sehr, sehr gutes Buch. Sehr zu empfehlendes Buch.
Ja, ja. Ich fand es auch echt klasse. Er hatte auch sehr, sehr intensiv über seine Kokainsucht geschrieben. Und da war das ja auch so, ne? Wenn er drauf war, hatte er irgendwie so ganz obskure, wüste Projekte sich erdacht und hat irgendwie Leute angerufen, weil er mit denen das irgendwie machen wollte. Der hat Jan Hofer, glaube ich, auch angerufen, weil er irgendwie seine Stimme wollte. Der sollte irgendetwas rezitieren. Ich weiß nicht mehr genau was. Und ich glaube, Jan Hofer war auch der Einzige, der ihm das zugesagt hat oder ihm sogar was geschickt hat. Alle anderen
konnten damit nichts anfangen. Drogenbedingt, ne? Das ist natürlich ein Unterschied. Bei ihm war es, glaube ich, drogenbedingt, soweit ich weiß. Und er konnte ja nichts, also er hätte ja, ja gut, er war halt drogensüchtig. Bei unserem Buch ist es ja ein bisschen was anderes.
Ja, da haben Drogen damit gar nichts zu tun. Aber er beschreibt das wirklich sehr gut. Das hat mir extrem gut gefallen. Also man merkt eben halt, das ist echt ein guter Schreiber, der da wirklich über seine eigene Zeit jetzt berichtet. Also auf einer der ersten Seiten schreibt er auch, ich schulterte meinen Rucksack und sauste die beifallklatschende Treppe hinunter. Der Weg würde sich auf dem Weg schon finden. Also das beschreibt sehr gut, also auf der einen Seite diese Halluzination, also er bezieht alles auf sich, also selbst eine Treppe klatscht ihm Beifall, wenn er loszieht, und eben dieses Losmüssen, dieses Losgehen, dieses irgendwo hinwollen. Also der entwickelt dann auch so nicht nur Bewegungsdrang, sondern auch richtige Kräfte. Kriecht irgendwie Berge hoch oder also Erhöhungen hoch, mit den bloßen Händen wühlt er sich da durch den Abhang und so weiter. Also das sind wirklich extremste Beschreibungen, was da mit ihm passiert. Und ne, also er schreibt auch, ich war von Großartigkeitsideen getrieben. Deshalb kam ich auf den Vergleich mit Benjamin von Stuckrad-Barre auch. Ne? Mhm. Und er sagt eben halt auch in diesem Buch, er will alles ganz klar beschreiben. Er will ganz klar beschreiben, was da mit ihm passiert und wie das, ja, was das auch auslösen kann. Also er sagte auch hier an einer Stelle, das Drama, das eine Psychose auslöst, ist erheblich. Jeder Tag fetzt an einem vorbei. Ne? Das zeigt also, was da wirklich, was da abgeht in der Zeit.
Ist denn, hast du denn das Gefühl, der nimmt einen mit in dem Buch? Also ist das so, dass man das so ein bisschen mit durchleben kann oder liest man da einfach von so einer schrecklichen Krankheit, von der man immer so denkt, boah, hoffentlich kriege ich die nie?
Ja, also du kannst das schon richtig miterleben. Also er schafft es auch rein sprachlich schon, dich da richtig, also da entsteht so ein Sog, da wirst du mitgerissen. Und das wird teilweise auch, ich sag mal, im positiven Sinne anstrengend zu lesen, weil du dann wirklich, er schreibt sehr staccato-mäßig teilweise, sehr wirr auch, also das nimmt richtig Fahrt auf, das nimmt Tempo auf. Und wenn er so einen Abschnitt kommt, wo er so über seine Krankheit reflektiert und wo du wieder normal wirst, wo du wieder normal wirst, auch als Leser, das ist sehr erholsam. Das ist echt eine Erholung, wenn du aus dieser Phase rauskommst. Das gelingt ihm sehr gut.
Wie lange sind diese Phasen immer so? Was ist darüber was geschrieben? Also wie lange kann man das aushalten in so einer Traurigkeit oder in so einer übertriebenen Euphorie?
Ja, bei ihm ist es so, dass es gibt offenbar, das hat er auch irgendwo erzählt, verschiedene Stadien dieser Krankheit. Und er hat eine Form, wo diese Phasen der Überaktivität und der Depression sehr, sehr lang sind. Also sein erster Schub war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war 1999. Und so richtig normal, dass er wieder richtig normal wird, also auch die Depression überwunden hat, da vergeht über ein Jahr.
Das kann man sich ja nicht vorstellen, nicht? Wenn man sich über ein Jahr lang leidest du an einer dieser beiden Seiten dieser schrecklichen Krankheit und erlebst dann die Welt in einer totalen Traurigkeit und in einer totalen, also Wahnsinn, kann man sich nicht vorstellen, wenn man davon nicht betroffen ist.
Ja, aber was auch das Schlimme ist an dieser Krankheit, also ist erstmal in der Hochphase, dass du sehr viel Sachen machst, die dir am Ende oder danach dann sehr, sehr leid tun. Du verlierst natürlich auch viele deiner Freunde. Das Umfeld ändert sich total, weil niemand kann damit richtig umgehen. Und das andere ist eben diese Depression. Diese Depression ist sehr gefährlich, weil die meisten Manisch-Depressiven bringen sich dann tatsächlich um. Also die Selbstmordrate ist wirklich sehr, sehr hoch. Er hat es auch versucht. Er hat es sogar auf eine ziemlich fiese Art und Weise versucht. Er hat von einem Medikament erfahren, das die Leber kaputt macht. Also wenn du davon zu viel machst, wenn du davon zu viel zu dir nimmst, machst du deine Leber kaputt. Und das hat er rausbekommen und er hat es eben halt mit diesem Medikament versucht. Und es stellte sich aber heraus, dass er eine ziemlich widerstandsfähige Leber hat. Also es brannte am ganzen Körper. Also er wachte dann irgendwie doch aus diesem Delirium auf irgendwann. Und es brannte am ganzen Körper, beschreibt er. Und er wird dann eingeliefert oder ruft das Krankenhaus, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Oder er ruft den Notarzt, wird eingeliefert. Und der Arzt sagt ganz klar zu ihm, ja, darauf noch eine Flasche Wodka und sie hätten es geschafft. Also das zeigt auch so ein bisschen wie, also es kommt natürlich sehr zynisch rüber von dem Arzt. Ich weiß natürlich nicht, ob Ärzte wirklich so mit ihr umgehen. Kann gut sein, hört man ja immer wieder, dass man auch von Ärzten auch oftmals nicht ernst genommen wird oder dass die dann eben so mit dir dann eben halt umgehen. Das ist auch so ein bisschen meine Kritik an dem Buch, weil Thomas Melle beschreibt, wie ich finde, zu wenig, wie Psychiater dir helfen, weil du brauchst ja Hilfe. Also du kriegst tatsächlich natürlich Tabletten. In einem Fall, wo er mal wieder eingeliefert wurde, wurde er so dermaßen ruhig gestellt, dass der 2-3 Tage fast durchgeschlafen hat und gar nicht ansprechbar war, weil es offenbar nicht anders ging. Und ich dachte, in dem Jahr, also das ist so Anfang der 2000er, ist die Form der Behandlung darüber hinaus diese Leute nur ruhig zu stellen.
Ja, würde man denken, ja.
Ja, würde man denken. Und das ist offenbar tatsächlich nicht der Fall. Jedenfalls so wie Thomas Melle das beschreibt. Ich hatte gedacht, das wäre inzwischen so. Er kritisiert die Psychiatrie dahingehend, dass da Leute mit verschiedensten psychischen Krankheiten aufeinander losgelassen werden, also im gleichen Haus untergebracht sind, obwohl das eigentlich gar nicht geht, weil die jeder verschiedene Behandlungsmethoden bräuchten eigentlich. Das kritisiert er da. Aber mir wird nicht klar, wie ein Psychiater ihm geholfen hat, weil es kann nicht sein eigentlich, dass man da nur Tabletten bekommt und das ist es dann, sondern da muss ja noch ein bisschen mehr passieren. Und das kommt hier nicht so richtig rüber. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, er möchte das Buch als ein literarisches Buch verstanden wissen. Also es soll
ihm ja gelungen zu sein.
Das ist ihm absolut gelungen, weil er das wirklich toll schreibt. Er findet gute Formulierungen, zum Beispiel auch für die Depressionen. Die beschreibt er so, die Tage tröpfelten gleichförmig und durchsichtig ins Leere. Mhm. Also das ist ein Bild, das kann ich gut greifen.
Ja, das kann man sehr gut greifen. Mich erinnert ein bisschen das an mein Lieblingsalbum aus dem letzten Jahr von Nils Frevert. Das Album heißt Putzlicht und es geht um seine Depression. Gibt zum Beispiel einen fantastischen Song drauf, da singt er, ich suchte nach Worten, die nicht an der Straße der Worten lag.
Ja.
Und also einfach so dieses Unbeschreibliche und ihn hat halt die Musik gerettet. Bei Thomas Melle wird es dann die Literatur gewesen sein, so wie ich das so verstehe, wie du das erzählst.
Ja, das Wahnsinnige ist, wenn ich dich da gleich mal unterbrechen kann, weil du sagst Literatur, ne? Thomas Melle muss eine gigantische Bibliothek zu Hause gehabt haben. Aha. Der muss unfassbar viele Bücher gehabt haben, Klassiker rauf und runter, die wichtigsten, teilweise Gesamtausgaben auch von Gegenwartsliteratur von Schriftstellern. Und das hat er alles verscherbelt und verkauft in seinen manischen Phasen, teilweise auch weggeschmissen. Da hat er sich komplett von getrennt. Und das sind, der hat versucht, das auch Archivaren zu verkaufen. Die hat er ständig zu sich geholt. Hier könnt ihr alles haben, so nach dem Motto. Also da, wenn du das so liest, ich meine, wie schwer kann ich mich von Büchern trennen? Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte so eine Sammlung und komme irgendwann zu mir und stelle fest, das ist alles unwiederbringlich weg, das würde mich komplett fertig machen.
Ja.
Und das ist ihm da alles passiert. Oder eben halt auch andere Sachen, wie zum Beispiel, er beschreibt, in seiner manischen Phase ist er sehr selbstbewusst. Ne, und da sagt er auch knallhart, ja, da hat Frauen ohne Ende da verführt in dieser Phase. War im Bett der Teufel, das Tier, das Frauen immer haben wollten, bildete er sich ein. Und irgendeine Frau sagte irgendwann mal zu ihm, hielt dann so inne, also mitten im Sex und sagte zu ihm, sag mal, ist das hier eine Übung oder was ist das hier gerade? Also
das klingt irgendwie auch mutig, ne? Wenn man sich vorstellt, Thomas Melle, anerkannter Autor, mehrmals auf der Shortliste des Deutschen Buchpreises, wirklich ein Name in der Literaturwelt. Und dann setzt er sich hin und schreibt so ein ehrliches Buch über seine Erkrankung. Das finde ich auch echt, echt mutig.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Das ist wirklich mutig, weil das ist natürlich echt auch ganz schön peinlich dann irgendwo auch.
Ja.
Also du natürlich denkst du, wow, echt mutig, hier jetzt echt mal so auszupacken, aber eben halt auch wirklich sensationell, wie er das beschreibt. Wie er auch also die Halluzinationen beschreibt, die ihn daheim suchen. Also es gibt so eine Phase, da bricht er dann auf nach London. Also er ist jetzt der Meinung, er muss jetzt nach London fliegen, erster Klasse. Und 3-4 Reihen vor ihm sitzt Andrew Fletcher von Depeche Mode.
Was? Ehrlich?
Hat er sich, glaube ich, eingebildet. Aber und Andrew Fletcher guckt ihn dann auch so an, hat irgend so eine Ledertasche dabei, guckt ihn an und er sagt, schreibt dann so, ja, noch nie hat mich jemand so angeguckt, so nach dem Motto, der weiß Bescheid über mich. So, also der hat sich eingebildet, eben halt Andrew Fletcher von Depeche Mode würde da sitzen. Oder er steigt ins Taxi und Peter Gabriel ist sein Taxifahrer und fragt ihn, wohin? Ja, in irgendein Hotel, egal. Und dann, tatsächlich ist es so, ne? Er wird dann irgendein Hotel untergebracht. Er überzieht seine Kreditkarte maßlos, hatte den Rückflug nach Berlin, hatte er schon gebucht, stellt irgendwann fest, ich habe gar keine Mittel mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt noch 3 Tage hier in London zubringen soll. Fährt zum Flughafen, weil er 3 Tage da jetzt verbringen will und stellt fest, das geht ja eigentlich gar nicht. Dann will er seinen Flug umbuchen, dass er früher nach Hause fliegen kann. Das Geld hat er nicht. Dann ruft er irgendeine Freundin an, die in London wohnt, die ihn mal in Berlin besucht hat, die ihm dann hilft, die ihm das Geld dann leiht, damit er wieder nach Berlin zurückkommt. Und solche Sachen passieren dann da. Ne? Also das ist wirklich unfassbar, was ihm da passiert. Und unfassbar auch, dass sich das bei ihm in so einen wahnsinnigen Bewegungsdrang so aus, dass das da so ausufert.
Ja.
Und das sind halt so die Dinge, die er beschreibt. Und er sagt auch an einer Stelle, in so einem Schub, wenn er in so einer Hochphase ist, Mails sind verheerend. Ein Schub mit Internetzugang und du hast bei manchen Leuten für den Rest deines Lebens verschissen.
Ah, das wollte ich gerade fragen. Gab es irgendwie Menschen, die an seiner Seite waren? Ist der verheiratet? Hat der Kinder? Hat der gute Freunde, die auf ihn aufgepasst haben? Die müssen auch eine wahnsinnige Toleranz gehabt haben, um das auszuhalten. Also auch an der Seite eines solchen Menschen, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen.
Ja, also er hatte anfangs Freunde, er hatte auch eine Beziehung, er hatte auch zwischendurch auch wieder Freundinnen, die er dann aber wieder verloren hat. Er hatte einen Freund, der immer irgendwie da war, den hat er dann irgendwann geohrfeigt. Und das stand dann immer zwischen den beiden. Und eine Geschichte, die ist auch ziemlich heftig, das ist wohl auch nicht mehr zu kitten. Und das war ausgerechnet die Verlegerin vom Suhrkamp Verlag in Frankfurt. weil er hatte das Angebot, im Suhrkamp zu veröffentlichen. Und hatte sich
dann... Das lehnt man selten ab. Ne? Man muss sagen, Suhrkamp, das ist die... Spitzenliga, wenn man auf wirkliche Literatur steht.
Ja, natürlich. Das ist als für einen Autor muss das natürlich großartig sein, wenn Suhrkamp sich anfängt, sich mit dir zu beschäftigen. Ja. Und er hat dann die Verlegerin getroffen, und auf die ist er irgendwie losgegangen. Körperlich. Und körperlich. Sie kam, glaube ich, mit einem Gipsarm. Sie hatte den Arm in Gips und er hat sie irgendwie geschubst oder irgendwie sowas. Damit hatte sich das dann erledigt. Mhm. Mich würde interessieren, ob, ich meine, er ist ja jetzt wirklich ein anerkannter Schriftsteller, hat jetzt hier ganz offen darüber geschrieben, was da mit ihm los war, ob das mit dem Suhrkamp, ob man sich da irgendwie wenigstens mal jetzt getroffen hat, beziehungsweise ob generell Beziehungen von damals, ob die jetzt wieder aufgenommen werden können. Darüber hat er jetzt nicht geschrieben. Ich habe auch nicht, auch keine Interviews gefunden. Also ich habe schon Interviews gefunden, wo er darüber spricht, aber nicht, wo er darüber schreibt, ob da irgendetwas wieder gekittet werden konnte im Nachhinein.
Ja, ein kleines Erkennungsmerkmal gibt es ja. Die Welt im Rücken ist im Rowohlt Verlag erschienen. Also nicht bei Suhrkamp. Das könnte ein bisschen zur Aufklärung beitragen.
Ja, auf jeden Fall steht fest, also dass er muss sein Leben lang Tabletten nehmen, damit er das im Griff behält. Und jetzt kann man wirklich nur hoffen, dass er soweit, fieses Wort, eingestellt ist, dass ihm das nicht nochmal passiert. Mhm.
Thomas, also es klingt nach einem interessanten Buch. Ich finde es schon immer hart, sich mit sowas auf so eine intensive Weise zu beschäftigen, auch als Leser. Aber ich finde es irgendwie super, dass du das vorgeschlagen hast, muss ich dir mal ehrlich sagen. Echt.
Thomas Melle, Die Welt im Rücken. Ich habe hier noch ein Zitat von ihm. Also jetzt aus der Rückschau sagt er über sich selber: Früher war viel dunkelblau und schwarz. Jetzt gibt es mehr eine Tendenz ins Hellblaue. Also er will so ein bisschen auch selber grundsätzlich ein bisschen positiver werden und ein bisschen positiver schreiben, glaube ich auch. Jetzt möchte er ausprobieren, ein Schriftsteller des Glücks zu sein, hat er gesagt.
Schön.
Ja.
Ein schöner Satz. Ja. Hat auch echt Lust gemacht, das Buch zu lesen, muss ich sagen. Sind viele neue Punkte drin gewesen. Spannend. Ich habe vorgestellt, Michael Zokos, Zerrissen. Ein True-Crime-Thriller. Haben wir ja vorhin schon ordentlich drüber gesprochen, was das dann bedeutet. Und auch das kann ich empfehlen. Im Knauer Verlag erschienen. Und ein guter Kaufmann sagt ja nicht, das kostet 14,99, sondern das kommt für 14,99.
Was?
Wusstest du das? Ja. Eine Marktweisheit. Das kommt für 14,99 €.
Ja, schön.
Gut. Ja, das war's für heute. Die Weihnachtszeit beginnt. Man merkt es, wird früh dunkel. Wir haben hoffentlich bald wieder mehr Zeit zu lesen, aber die Umstände zwingen uns ja ein bisschen dazu durch Corona. Und wir machen noch ein paar normale Ausgaben. Wir freuen uns über Kommentare bei Facebook. Und wir freuen uns, wenn ihr uns mal sagt, was ihr in diesem Jahr besonders gern gelesen habt.
Ja, und lasst auch mal eine Beurteilung bei iTunes da für euren Lieblingspodcast. Würde uns auch mal riesig freuen, zu erfahren, wie das bei euch denn alles so rüberkommt. Genau, wir wollen ja auch noch, hatten wir ja am Anfang schon gesagt, das Buch des Jahres küren, also unser Buch des Jahres.
Völlig subjektiv, so wie wir ja sind.
Noch ist es ein ganz, ganz kleiner Preis, aber in 10 Jahren, Leute.
Gibt es auch Kleber.
Ja.
Die prämiert von Zweimann-Buch.
Ganz genau.
Ein Sticker. Der wird dann über den Spiegel-Bestseller-Sticker geklebt.
Ganz genau, so wird's laufen.
Bisschen Größenwahn ist immer gut. Bis zum nächsten Mal.
Ja, das war sie. Folge 20, unser kleines Jubiläum.
Mit ein paar Mal umziehen. Nächstes Mal wieder dann an einem Ort.
Wollen wir es mal hoffen.
Ja. Tschüss.
Tschüss, macht es gut. Tschüss.